Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit Land in Sicht, dem Debüt von Ilona Hartmann, mit Dickicht, dem neuen Roman von Nina Bussmann und zu Beginn mit Anna Pritzkau, die Lesern der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bekannt sein könnte, denn seit 2012 schreibt sie als freie Autorin für das dortige Feuilleton über Menschen, Länder und Literatur. Seit 2016 ist sie feste Redakteurin. Geboren wurde Anna Pritzkau 1986 in Moskau. Seit Mitte der 90er Jahre lebt sie in Deutschland, studierte in Hamburg und in Berlin und hat, bevor sie Journalistin wurde, als Kellnerin, Barkeeperin, Zeitungsausträgerin, Hostess, Probandin und als Kunsthändlerin gearbeitet. Das ist ein ungerader Lebenslauf, den teilt sie mit der Ich-Erzählerin ihres gerade erschienenen ersten Buchs, das den programmatischen Titel hat: Fast ein neues Leben. Erschienen ist es im schönen Verlag Friedenauer Presse, der mittlerweile unter dem Dach des Berliner Verlags Mattes und Seitz residiert. Hören Sie nun einen Beitrag von Shirin Sochi Travalla.
In 12 Erzählungen umkreist dieses Buch ein namenloses Ich und sieht ihm beim Erwachsenwerden zu. Das geschieht nicht chronologisch, sondern ungeordnet. In der ersten Geschichte ist die Ich-Erzählerin 22 Jahre alt und befindet sich mit ihrem Vater in einem Cluburlaub auf Kuba. Am Rande erfährt man, dass die Mutter psychisch krank ist und versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Wie nebenbei fallen auch Bemerkungen über den Migrationshintergrund der Familie. Von einem alten Land und einem neuen ist in der Folge des Buches häufig die Rede. Ohne die Erzählerin mit der Autorin in eins setzen zu wollen, erkennt man im alten Land Russland und im neuen Deutschland. Der Bruch zwischen beiden, dem alten und dem neuen Leben, grundiert alle Geschichten. Und wie das so ist: Was im alten Land galt, muss im neuen nichts mehr gelten.
Anna und Angelina hatten dunkle Augen, dunkle Haare und einen Friseursalon in einem Dorf, obwohl beide Wirtschaftsdiplome hatten. Aber sie waren aus dem alten Land, im neuen zählten sie nichts mehr. Victoria war blond. Vor 10 Jahren hatte sie Ärztin werden wollen. Jetzt arbeitete sie im Rewe.
Es sind Verlusterfahrungen wie diese, von denen Anna Pritzkau spricht. Erfahrungen, wie man sie von Migranten in Deutschland kennt. Die Autorin tut gut daran, sie nicht explizit einer bestimmten Einwanderergruppe zuzuordnen. Schließlich handelt es sich um exemplarische Erfahrungen, die auch syrische Geflüchtete oder wiedervereinigte Ostdeutsche gemacht haben dürften. Vom Fremdsein erzählen alle Geschichten des Bandes. Ein Thema, das streng genommen keiner weiteren literarischen Bearbeitung bedürfte. So oft wurde Ähnliches, wenn auch aus verschiedenen Kulturkreisen, in den vergangenen Jahrzehnten geschrieben. Bei näherer Betrachtung ist dieser Einwand Quatsch. Denn Fremdheitserfahrungen gehören nun einmal wie Liebe und Tod zu den großen Topoi der Literatur. Dabei reicht es natürlich nicht mehr, diesen Gefühlen literarisch einfach freien Lauf zu lassen. Vielmehr gilt es, eine Form zu finden, diese Gefühle auszudrücken. Anna Pritzkau gelingt das auf zweierlei Art. Zum einen verdichtet sie ihre 12 Erzählungen zu einem Episodenroman, der schon formal von einem zersprengten Leben zeugt. Pritzkau erzählt nicht von A nach C, sondern so, wie Erinnerungen einen zuweilen überfallen, Alters- und Ländergrenzen überschreitend. Zum anderen schlägt Pritzkau einen Ton an, der von weiter Ferne auf die Figuren schaut. Gleich zweimal stolpert man über den Satz: Ich fühle nichts. Nüchtern, beinahe gefühlskalt, berichtet die Erzählerin in trockenen Sätzen von ihren mitunter krassen Erfahrungen im neuen Land.
Es waren 3 Männer. Sie schrien, dass sie mich nicht sehen wollen in ihrem Land, dass ich hier nichts verloren hatte, dass man hier ihre Sprache spricht und keine andere. Der erste Tritt traf mein Gesicht, er traf die Lippe, das Reißverschlussgeräusch. Sie traten ihre Füße in meinen Körper, als ob sie etwas, das tief in mir versteckt war, zertreten und zerstören wollten. Ich spürte keinen Schmerz.
Ihren eher sachlichen Stil kontert die Autorin manchmal mit einem Hang zum Märchenhaften, das auch den Kindheitserinnerungen geschuldet ist. Zuweilen kommt sich die Erzählerin vor wie in einem Wunderland mit sonderbaren Benimmregeln, Scheinriesen und sonstigen Unwägbarkeiten. Schlaglichtartig erzählt Anna Pritzkau von einer Einwanderin, deren Leben deutliche Anklänge an ihre eigene Biografie aufweist. Die Erinnerungen ihrer Ich-Erzählerin vom ersten Schultag bis zu ersten Berufserfahrungen fügen sich zu einer migrantischen Coming-of-Age-Geschichte. Dabei beweist sie nicht nur ein gutes Gespür für die naive Perspektive Heranwachsender, sondern auch für die feinen Differenzen bezüglich Herkunft und Status. Mit wenigen Strichen umreißt sie unterschiedliche Milieus. Das Anderssein manifestiert sich nicht nur in mangelnden Deutschkenntnissen, sondern auch in Kleiderordnungen und gesellschaftlichen Konventionen.
Zu Hause roch es damals immer nach Rinderbrühe, Zwiebeln, Zigaretten. Denn seit dem Umzug in das neue Land hatte meine Mutter jeden Tag Gerichte aus dem alten Land gekocht. Das machte sie am Morgen. Danach telefonierte sie 2 Stunden lang mit ihrer Schwester und rauchte dazu eine Packung Vogue.
Anna Pritzkau erzählt von der Scham, aus anderen Verhältnissen zu kommen und von kulturellen Schocks aller Art. Das macht sie knapp und oft verbirgt sie das Wesentliche im Unausgesprochenen, was schön ist. Das Unglück der Mutter etwa spukt eher über die Seiten, als dass es auserzählt würde. Nicht schön ist, dass Pritzkau ihren Geschichten zu viel zumutet, wenn sie ganz gegen ihren Stil plötzlich überdeutlich wird, obwohl schon alles gesagt ist. Manch ein Ende beschwert sie auf diese Weise vollkommen unnötig. Denn das Vage und Schwebende steht ihren eigenwilligen Familien- und Adoleszenzdramen viel besser.
Shirin Sochitrawalla über Anna Pritzkau, Fast ein neues Leben, Friedenauer Presse, Berlin, 111 Seiten, 18 Euro. Und wir bleiben jung mit der Stuttgarterin Ilona Hartmann. Die hat vermittels ihrer launigen Instagram-Posts fast 30.000 Follower um sich geschart, durchaus viel im literarischen, im deutschsprachigen Bereich. Zum Vergleich, die Kanadierin Margaret Atwood, bekannt unter anderem durch Report der Markt, hat 153.000 Follower. Das ist natürlich eine andere Liga, womit wir wieder bei Ilona Hartmann wären, die, wir wollen hier nicht unfair sein, gerade ihren ersten Roman veröffentlicht hat. Land in Sicht heißt er und gelesen hat ihn Peter Henning.
In einem Beitrag für das Branchenblatt Buchreport sollte Ilona Hartmann den Inhalt ihres Debütromans Land in Sicht in 3 Sätzen zusammenfassen.
Eine junge Frau wächst ohne ihren Vater auf und macht sich auf die Suche nach ihm. Sie findet ihn als Kapitän eines Flusskreuzers auf der Donau, wo sie sich kurzerhand inkognito einbucht und eine Woche mit ihm, 120 Rentnern und der trinkfesten Besatzung verbringt. Sie reflektiert auf der Reise ihre eigene Biografie und lernt einen vertrauten Fremden oder fremden Vertrauten kennen.
Das klingt zunächst einmal interessant. Wagt sich die 1990 in Stuttgart geborene Autorin mit ihrem Plot doch mutig auf jenes vielbeackerte Terrain namens Familienroman, auf dem schon ganz andere Kaliber an ihre schriftstellerischen Grenzen stießen. Nach wenigen Seiten aber zeigt sich bereits, dass auch ihr dieses Schicksal nicht erspart bleibt, macht die Kunst des lässigen Instagram-Posts eben noch keine ernstzunehmende Erzählerin. Denn wer meint bereits mit Sätzen wie »Ich sehe aus wie eine schlechte Party« oder »Sein Akzent klingt wie eine Karambolage aus Deutsch und einem Küchengerät«, seinen Stoff und die auftretenden Charaktere im Griff zu haben, der irrt. Hartmanns hinkende Vergleiche schüren eher den Verdacht, dass es die Autorin mit der Sprache nicht allzu genau nimmt. Oder schlimmer noch, es nicht besser kann, was so nicht mal stimmt. Denn eigentlich, das beweist Ilona Hartmann, wenn sie sich gegen die flotten Sentenzen entscheidet und stattdessen auf genauere Beschreibungen setzt, vermag sie durchaus anschaulich zu erzählen. So etwa, wenn sie ihre Protagonistin Jana kurze Rückblicke in die eigene vaterlose Kindheit gestattet und es dann lakonisch heißt:
Die ersten Jahre fühlten sich an wie freihändig auf dem Fahrrad bergab fahren, nachts, ohne gucken. Es hätte Spaß machen können, aber ich hatte die ganze Zeit Angst um meine Vorderzähne.
Da blitzt sie dann kurz auf, die Kunst der knappen, telegrammstilartigen Wendung, die in den sozialen Netzwerken gefragt ist. Auf Strecke gesehen aber laufen Sätze dieser Couleur leer. Und das ist der eigentliche Vorwurf, den Ilona Hartmann sich mit Blick auf ihre Geschichte machen lassen muss. Dass es ihr zu keinem Zeitpunkt wirklich gelingt, den coolen Gestus abzustreifen, indem sie für scheinbar jede noch so schmerzhafte Lebenserfahrung einen flotten Spruch parat hat. Folglich dümpelt ihre Geschichte der vatersuchenden Jana Bühler, die sich unter das angejahrte Flusskreuzfahrtvolk mischt, um endlich ihren Vater Milan zu stellen, der einst aus der Tschechoslowakei floh und später seine Familie verließ, die meiste Zeit so träge dahin wie der Kahn, der gemächlich tuckernd seinen Rundkurs Passau, Wien, Passau, durch die engen Wasserstraßen folgt. Von wirklicher Dringlichkeit keine Spur. Und so bilanziert Bühlers Protagonistin bereits auf Seite 31, nachdem die ersten Begegnungen mit ihrem Vater sich als belangloses Geplänkel erwiesen haben, ernüchtert:
Erkenntnis? Das, was ich mir launig und interessant vorgestellt hatte, die Jüngste und Älteren zu sein, die Flussfahrt als Biotop für Wunderlichkeiten, der geheime, selbst erteilte Auftrag. Das alles ist in Wirklichkeit seltsam und vielleicht sogar ein bisschen beklemmend. Immerhin, im Vergleich zu früher bin ich besser geworden im Betrinken, was mir jetzt zugute kommt. Denn eines lässt sich rückblickend mit ziemlicher Sicherheit über mein bisheriges Leben sagen: Ich hätte einfach mehr saufen müssen.
Für einen Text, der für sich reklamiert, Literatur zu sein, ist das zu wenig. Und zu keinem Zeitpunkt tritt das zutage, was sich da wie die berühmten ineinander schachtelbaren Matrioschka-Püppchen im Innersten des Textkörpers versteckt, nämlich die eigentliche Geschichte von Sehnsucht, verpassten Möglichkeiten und der Hoffnung, das einst Zerbrochene als Vater und Tochter endlich gemeinsam zu besichtigen, um es auf diesem Weg womöglich, wenn auch nur stückweit, zu reparieren. Davon aber erzählt uns Hartmanns Buch nichts, ergo kein Land in Sicht. Stattdessen legt sich am Ende eine künstliche Stille über den Text. Der Vater wirft sich mechanisch die Tasche über die Schulter und sucht das Weite. Und Hartmanns Protagonistin vermag ihm hinterherschauend nicht mehr zu sagen als:
Die Donau ist übrigens überhaupt nicht blau. Ich dachte das immer, wegen an der schönen blauen Donau. Jetzt stehe ich am Ufer und sie ist grün. Ein milchiges, verwaschenes Grün, so wie das Pinselwasser im Glas, wenn man mit Wasserfarben Eis malt, Pistazie.
Auf die Frage, was ihr persönlich das Schreiben bedeute, antwortete Ilona Hartmann in besagtem Buchreport-Interview:
Die Verhinderung von Schlimmerem.
Das klingt Instagram-mäßig erstmal cool, bedeutet aber genau betrachtet ein Wagnis. Die sprachlichen Mittel, es anzugehen, hat sie. Aber besitzt sie beim nächsten Mal auch den Mut, sie einzusetzen?
Fragt Peter Henning. Ilona Hartmann, Land in Sicht, Blumenbach Verlag Berlin, 160 Seiten, 18 Euro. Vielfach sind der verschärfte Wohnungsmarkt und die prekären Lebens- und Arbeitsverhältnisse in Großstädten, vor allem in Berlin, zum Romansujet geworden, wie in Anke Stellings Schäfchen im Trockenen oder in Irina Liebmanns Die große Hamburger Straße. Über die typischen Hauptstadt-Topoi in einer neuen Form erzählt nun Nina Bussmann. Die 1980 in Frankfurt am Main geborene, studierte Komparatistin und Philosophin lebt mittlerweile in Berlin. Für ihre Romane ist sie unter anderem mit dem Robert-Gernhardt-Preis 2017 ausgezeichnet worden. Dickicht ist ihr drittes Buch und ob es gelungen ist, weiß Miriam C.
Meist reichen uns schon wenige Eigenschaften, um Menschen in Schubladen zu stecken. Der schlaksige, nicht mehr ganz so junge Praktikant im Kindergarten hat doch bestimmt gerade sein Studium geschmissen und sucht jetzt nach Sinn. Die überspannte junge Frau im Mehrbettzimmer des billigen Hostels, erst Mitte 30 und schon fleckenförmiger Haarausfall, trennt sich wohl gerade von ihrem erfolgreicheren Ehemann. Und die seltsam zurückgezogene Frau mit dem gebrochenen Arm und den Prellungen im Gesicht ist ohnehin Alkoholikerin und sicherlich im Suff gestürzt. Nina Bussmanns neuer Roman Dickicht erzählt von diesen drei skizzierten GroßstädterInnen Max, Katja und Ruth. Doch für Geradlinigkeit hat die Autorin wenig übrig. Die Lebensgeschichten bleiben unvollständig, ungeklärt. Bussmann weigert sich, aus den prekären Figurenbiografien Unterhaltungskapital für neugierige LeserInnen zu schlagen. Sie bricht mit gängigen Narrativen. So ist auch Ruths zeitweise unter Kontrolle gehaltene Suchterkrankung keine Geschichte der Befreiung.
Viele der vorgesehenen Elemente waren in ihrer Geschichte nicht vorgekommen. Wie ich endgültig mich selbst aus der Bahn katapultierte und freidrehte, wie ich den Punkt der Umkehr erreichte, etc. Sie hatte entschieden, nüchtern zu werden. Kein Tiefpunkt war vorausgegangen, nur ein diesiger Vormittag zwischen zwei Jahreszeiten, Ende September.
Ruth Gers bleibt die gesamte Erzählhandlung über eine Leerstelle. Weder Figuren noch Lesende erfahren Genaueres über sie. Ruth ist allein, geschieden. Als sie nach einem Sturz, nach einem Gartenfest, auf dem sie ausnahmsweise keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken hat, zwei Wochen lang im Krankenhaus liegt, besucht sie niemand. Die gescheite, gutbürgerliche Naturwissenschaftlerin ist spröde, sozial inkompatibel beinahe.
Sie merken, wenn du schlauer bist oder dich dafür hältst. Meistens hast du davon nichts. Das war schon immer so.
Trotzdem ist Ruth die einzige Verbindung zwischen den drei Hauptfiguren. Katja lernt sie zufällig kennen, als Ruth sich gerade selbst aus dem Krankenhaus entlassen hat. Noch lebt die freiberufliche Karriereberaterin mit ihrem Ehemann in der gemeinsamen Wohnung. Milan macht gerade eine Selbstfindungsreise. Mit Scheidungswunsch wird er zurückkehren. Und vielleicht ahnt Katja das bereits, als sie die verwirrte Ruth kurzerhand mit nach Hause nimmt und pflegt. Doch auch die Nähe führt zu keiner Vertrautheit zwischen den beiden Frauen. Von einem Tag auf den anderen verschwindet Ruth spurlos wieder aus Katjas Leben.
Später suchte Katja die Mülltonnen im Hof ab und, auch wenn sie sich spätestens hier ein bisschen komisch vorkam, die Ecken des Balkons und die Gehwegränder rund um den Block. Sie dachte an Ruths krumme Schultern, die Tasche, die vorher schon zu vollgestopft gewesen war. Außer dieser Tasche hatte sie nichts bei sich gehabt.
Auch Max bemüht sich, Ruth zu helfen. Über ein Aktionsbündnis, in dem Max mitarbeitet, kommen beide näher in Kontakt. Ruth droht nach einem Eigentümerwechsel die Räumungsklage. Sie wird in eine Hochhaussiedlung umziehen müssen, außerhalb des S-Bahn-Rings, der nicht benannten, doch Berlin sehr ähnlichen Stadt. Das Aktionsbündnis will Ruths Rauswurf verhindern. Aber auch die vegan lebenden Gutmenschen stoßen sich an ihrer eigenwilligen Art.
Im Bündnis hatte er zu den Letzten gehört, die versuchten zu verstehen, wie es zum Bruch mit ihr gekommen war. Einige in der Gruppe hatten mehrere ihrer Äußerungen problematisch gefunden, erklärte Benny, als Max ihn vor dem Beginn des Plenums nach ihr fragte. Das kann ich mir vorstellen, sagte Max schnell.
Vieles bleibt in der Schwebe. Ihr meisterhaft subtiles Erzählen zwischen Texttheorie und Geheimnis hat Nina Bussmann in ihrem neuen Roman perfektioniert. Jenseits lösbarer Rätsel und jenseits tradierter Erzählmuster werden Ruths Rauschzustände zur erzähltheoretischen Metapher.
Viele reden darüber, wie sie nüchtern das Leben annehmen. Das echte Leben. Kleinteilige Ängste, Hemmungen, geschärfte Sinne. Oder nicht doch die vereinfachte Version? Wenn die Ränder verschwimmen, erkennt man besser die Proportionen. Das echte Leben ist schief und manchmal schwankend.
Rausch und Klarheit liegen nah beieinander. Was Nina Bussmann erzählt, ist trotz Zeitsprüngen, Perspektivwechseln und Ruths krankhaft notorischen Lügen gefasst in lupenreine, erschlagend treffende Beschreibungen. Ebenso wie Ruth unter Alkoholeinfluss nicht wirr spricht, sondern sich einfach der lästigen Kausalität entledigt und der lähmenden Rücksichtnahme auf Gesprächspartnerinnen, die ihr folgen wollen.
Ruths Reden wurden mit steigendem Pegel nicht verwaschen, nur sprunghafter und schneller, Inseln der Genauigkeit, die sie mit Würde davonschwimmen ließ. Es war später unmöglich, den Faden des Gesprächs oder besser ihrer Reden zu rekonstruieren, sich zu erinnern, was sie beim Zuhören so inspirierend gefunden hatte.
Dickicht ist ein Buch wie ein Rausch, voll kristallener Inseln der Genauigkeit. Das macht es seinen LeserInnen nicht immer leicht, ist aber ein wahres Vergnügen für alle, die gelernt haben, den schwankenden Grund zu genießen.
Miriam C. über Nina Bussmann, Dickicht, Surkamp Verlag Berlin, 317 Seiten, 24 Euro, womit dieser Büchermarkt ein schönes Ende hat und freut sich darauf hinzuweisen, dass am morgigen Mittwoch bekannt gegeben wird, die Literaturpreisträgerin, der Literaturpreisträger des Wilhelm-Raabe-Preises im Jahr 2020 auf der Shortlist stehen, Anna-Katharina Hahn, Leif Rand, Anne Weber, Iris Wolf und Christine Wunicke. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell, darin unter anderem ein Beitrag über die Stellungnahme des Ethikrats zu Corona-Immunitätsbescheinigungen. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.